kommt. Hallo? Ja. Ja, ich habe hier Michael von Brück vor mir, der gerade für den Masterlehrgang in Luzern ist und zum Buddhismus uns etwas einführt und weiterbringt. Ich mache ein kurzes Interview mit ihm für alle jene, die interessiert sind, in der Zukunft einen solchen Masterlehrgang auch zu absolvieren. Vielleicht ein paar Worte, zwei, drei Sätze zu Ihrer Person zuerst.
Ich bin Religionswissenschaftler, emeritiert an der Ludwig-Maximilians-Universität München, zurzeit Honorarprofessor für Religionsästhetik an der Katholischen Universität in Linz, Österreich, und Rektor der Palliativ-Spirituellen Akademie in Weyarn bei München. Ich versuche, theoretisches Wissen, historisches Wissen über die Religionen zu verbinden mit der Praxis der Meditation. Ich bin ausgebildeter Lehrer im Zen und Yoga und evangelischer Pfarrer. Also ich versuche, Spiritualität in der modernen, interkulturell geprägten Welt zu leben, zu vermitteln, und zwar sowohl in der spirituellen Praxis, Yoga und Zen, als auch in der Reflexion, also das Ganze zu verstehen, was man da eigentlich tut, damit wir als Menschen in der modernen Welt bewusster leben können, in unserer Mitwelt nicht zerstörerisch auftreten, sondern unser Bewusstsein kultivieren und auf diese Weise, ja, ich will es mal ein bisschen hochtrabend sagen, unser Menschsein erst entfalten können. Denn wenn wir in die Weltgeschichte schauen und auch in die Gegenwart, sind nicht nur die Potenziale des Menschen nicht ausgeschöpft, sondern geradezu die negativen Tendenzen sehr stark im Vordergrund. Das kann man ändern. Und dazu etwas beizutragen, sind wir hier. Dazu dienen wahrscheinlich auch ein bisschen die Kurse, die wir jetzt hier machen.
Ja, da kommt einiges zusammen. Und gerne würde ich noch kurz einfach die Frage stellen. Also Sie bewegen sich in verschiedenen religiösen Traditionen, und zwar nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch wirklich als Praktiker und als in der Vertiefung, also evangelischer Pfarrer, dann Yogameister, Zen-Meister und so weiter. Würden Sie, Sie kennen Raimund Panikkar, glaube ich, nehme ich an, der hat sich als katholischer Hindu bezeichnet oder als hinduistischer Katholik und so weiter. Würden Sie sich als buddhistischer Christ bezeichnen oder christlicher Buddhist?
Also zunächst mal mit Raimund Panikkar war ich über Jahrzehnte hin eng befreundet. Ja. Er ist sowohl mein Lehrer, ein großer Meister in vielem gewesen, aber auch engster Freund mit der ganzen Familie. Und auch meine Kinder sind in seiner Präsenz aufgewachsen. Nein, ich bin Christ, der stark vom Buddhismus inspiriert ist und lebt von dieser Inspiration. Und ich bin Buddhist, der sehr stark vom Christentum inspiriert ist und von der christlichen Praxis und Bilderwelt und Anschauungswelt. Dies sind zwei verschiedene Sprachen. Ich versuche, meine christliche Sprache zu entwickeln, zu verbessern, zu vertiefen angesichts der buddhistischen Erfahrung, und meine buddhistische Sprache zu vertiefen, zu erweitern, zu aktualisieren angesichts der christlichen Erfahrung. Aber das ist so, wie wenn Sie jetzt zwei Sprachen, was weiß ich, Englisch und Deutsch sprechen und das ständig vermischen, dann kommt ein Kauderwelsch raus. Das möchte ich nicht. Aber das eine inspiriert, vertieft, vergrößert das Verstehen und das Leben des anderen.
Da kommen wir sehr nahe schon an diesen Masterlehrgang heran. Was würden Sie jemandem sagen, warum sollte jemand, der sich als Christin oder Christ versteht und vielleicht sogar auch praktiziert und vielleicht sogar beruflich in einer Kirche tätig ist, was würden wir Sie einer solchen Person sagen, warum sollte sie oder er sich mit dem Buddhismus auseinandersetzen?
Vielleicht aus drei Gründen. Das eine, was am Buddhismus fasziniert, ist natürlich das Geistestraining. Wie bekomme ich Emotionen, Gefühle und Denken mehr in Einklang? Wie bekomme ich meine Emotionen unter Kontrolle? Wir wissen alle, wir möchten gut sein, wir möchten gerecht sein und sind es doch nicht, zu unseren Kindern, zu unseren Ehepartnern, zu unseren Freunden. Wir möchten, aber können nicht. Was kann am Geist verändert werden, damit wir hier einen Weg der Entwicklung gehen? Das ist das Thema des Buddhismus, und deshalb sind viele Menschen am Buddhismus fasziniert. Zweitens, Der Buddhismus ist die Religion, die die beiden größten Zivilisationen der Menschheit miteinander verbindet, nämlich die indische und die chinesische. Es gibt inzwischen 1,3 Milliarden Inder und 1,2 oder 1 Milliarden Chinesen. Das sind nicht nur zahlenmäßig, sondern wie wir heute sehen, auch in der ökonomischen, politischen, demografischen und so Dynamik die bestimmenden Kulturen der Zukunft. Es ist gut, davon etwas zu wissen. Und der Buddhismus ist das Glied, was diese beiden sehr unterschiedlichen Welten, die indische oder südasiatische und die chinesische oder ostasiatische, miteinander verbindet. Wenn man also verstehen will, was da passiert, Buddhismus in diesen jeweiligen Hintergründen zu verstehen, ist sehr, sehr hilfreich. Drittens, wir leben als Europäer oder Afrikaner oder südamerikanische Christen in einem interreligiösen, interkulturellen Kontext, ob wir wollen oder nicht. Und es sind immer mehr Menschen, natürlich auch Muslime, aber jetzt sind wir beim Buddhismus, hier bei uns in Europa. Die Motive zu verstehen, aus denen sie handeln, ist wichtig für unser angemessenes Verhalten ihnen gegenüber. Und umgekehrt, sie prägen unsere Gesellschaften mehr und mehr und wir werden davon, ob wir wollen oder nicht, geprägt und unseren Lebensstil verändern. Und dass das nicht nur zufällig passiert oder irgendwie mal so am Rande, sondern ganz bewusst von uns erkannt wird und wie wir reagieren, wie wir vielleicht auch unser Christentum entwickeln angesichts der jetzt Muslime in Mitteleuropa oder auch natürlich der jüdischen Partner in Mitteleuropa oder eben auch der buddhistischen Partner. Das ist ganz wichtig für ein sprachfähiges Christentum. Dafür muss ich informiert sein. Also diese drei Motive erstmal.
Nun ist es ja so, dass die meisten Menschen in Westeuropa ein sehr lebendiges Interesse für buddhistische Meditationspraktiken aufbringen und das auch zum Teil umsetzen. Warum sollte jemand sich nicht nur eben in dieser Richtung bewegen, also Zen-Meditationen machen, Kurse besuchen und so weiter, sondern sich intellektuell und sogar wissenschaftlich, theologisch mit Buddhismus und so weiter, Hinduismus auseinandersetzen?
Aus zwei Gründen. Das eine ist, die buddhistische Meditationspraxis droht ein wenig zu verflachen in Europa und Amerika, also in westlichen Gesellschaften. Wenn man nur Achtsamkeit, Konzentration, Aufmerksamkeit ein bisschen lernt, das ist alles hilfreich und nützlich, um in der Schule, also im Bildungssystem oder im Gesundheitssystem oder im ökonomischen System effizienter arbeiten, konzentrierter zu sein und so weiter. Das ist alles gut, das hat auch eine therapeutische Wirkung, aber das ist natürlich oberflächlich und das ändert unser Verhalten nicht, das ändert nicht unsere Grundeinstellungen zum Leben. Und wir wissen, unsere Gesellschaften müssen sich radikal transformieren, werden sich radikal transformieren, sonst hat die Menschheit schon aus ökologischen Gründen keine Überlebenschance. Aber auch aus anderen Gründen. Die technische Zivilisation oder die technische Vernunft des Menschen ist so weit fortgeschritten, dass er sich selbst zerstören kann. Wir sehen das ja jetzt an der Gefahr der Ausbruch eines Dritten Weltkrieges, eines atomaren Krieges. Die kognitive und vor allem emotionale Fähigkeit des Menschen hinkt der technologischen Kompetenz weit hinterher. Und die zu entwickeln, reicht eben nicht ein bisschen Atemtechnik, die den Körper wieder in Ordnung bringt und so, zu machen, sondern ist eine grundlegende, nicht nur Weltanschauungsfrage, sondern Weltverhältnisfrage. Wie verhalte ich mich zu mir selbst, zu anderen Menschen, zu meiner Mitwelt, des Tierischen und der ganzen Welt? Das sind grundlegende Fragen des Themas, wer bin ich, wo komme ich her, wohin gehe ich? Das sind die religiösen Fragen. Und deshalb ist es nicht nur sinnvoll, sondern wie mir scheint, dringend geboten, nicht nur so ein bisschen diese oder jene Technik zu erlernen, Meditationstechnik, Achtsamkeit, mit der ich mich besser über Wasser halte, sondern tief in das Wasser einzutauchen, um zu erkennen, und dazu gehört das intellektuelle Erkennen natürlich und das existenzielle Wahrnehmen der Andersheit auch des Buddhismus, also zu erkennen, welches Wasser ist es eigentlich, in dem ich bin?
Sie sind ja Religionswissenschaftler, sind aber auch Theologe und Philosoph. Und ich habe jetzt gehört, dass Sie übermorgen nach Sri Lanka fliegen. Noch ein Wort vielleicht zum Religionsdialog. Also von Aloysius Piris, ein Mann aus Sri Lanka, ein Verheimstheologe aus Sri Lanka, weiß ich, dass er eigentlich gesagt hat, der Dialog müsse ein Dialog des Zusammenlebens sein, nicht unbedingt ein Dialog über Konzepte und über Begriffe. Wo würden Sie den Dialog, einen guten Dialog heute und die Notwendigkeit von Dialog interreligiös, interkulturell ansiedeln?
Also das, ich kenne übrigens Aloysius Piris natürlich von Sri Lanka her auch gut. Ich habe mehrere Jahre in Indien gelebt und war dort aufgefordert, interreligiöse Dialoge zu organisieren. Was haben wir gemacht? Wir haben sowohl Konferenzen, Studiengruppen gemacht, in denen wir gemeinsam Texte gelesen, Rituale erlebt und interpretiert haben, jeweils gemeinsam in verschiedenen Religionen. Das ist eine Ebene, die gut ist, die notwendig ist. Also so ein bisschen das Kognitive, Intellektuelle oder so, was wir meistens machen. Die zweite Ebene ist tatsächlich das gemeinsame Leben oder das gemeinsame, vor allem zusammenarbeiten, gemeinsame Projekte entwickeln. Ich könnte Ihnen jetzt stundenlang berichten, was da funktioniert oder nicht funktioniert hat. Alles, Sie kennen das von Lateinamerika natürlich genauso. Das ist schwierig, weil man zusammenwachsen muss, weil man gemeinsame Motive entwickeln muss, weil man sich in Stärken und Schwächen kennenlernt. Also wie in der Ehe auch. Ja? Also ist das. Aber das führt Menschen zusammen oder trennt sie? Also gut, das muss man halt sehen. Also diese gemeinsame Arbeit in ganz konkreten Projekten vor Ort, in den indischen Dörfern, auch in den Städten, in der Versöhnungsarbeit, wie wir es hier in Europa haben, angesichts der immer noch blutenden Narben nach dem Zweiten Weltkrieg und des Holocaust und so weiter. Also alles das sind Dinge, die anstehen und nie aufhören. Aber die dritte Ebene ist die spirituelle Praxis, die gemeinsame Praxis im Schweigen. Das haben wir in Indien erlebt, wo Muslime und Hindus aufeinander losgegangen sind. Und ich habe versucht, dort Menschen zu verhelfen, eine Praxis des Schweigens, des gemeinsamen Atmens zu entwickeln, wo wir dann auf, weder in der Moschee noch im Tempel noch in der Kirche, sondern auf dem Platz davor, hoffentlich waren da ein paar Bäume und Sträucher, das ist ein bisschen angenehm, war nicht immer der Fall, wo wir gemeinsam im Schweigen gesessen, gemeinsam geatmet haben, in dem Gefühl, wir haben alle einen Körper, wir atmen die Luft aus, die gerade der andere ausgeatmet hat, und die Luft, die ich jetzt ausatme, ist die, die der andere einatmet. Ganz egal, ob er Hindu oder Muslim oder was ist, ob sie einige Tage vorher aufeinander losgegangen sind. Diese Grunderfahrung des gemeinsamen Menschseins, die kommt im Schweigen, in der Meditation, hinter allen Sprachen, hinter allen kulturellen Prägungen, hinter allen religiösen Prägungen zum Vorschein. Und das zu erleben, und das, also auch wieder ein Gemeinschaftserlebnis natürlich, das ist meines Erachtens eine dritte Dimension, die für den interreligiösen Dialog wichtig ist.
Vielen Dank. Vielleicht noch ein Schlusswort für all jene, die sich für diesen Lehrgang, für diesen Masterlehrgang interessieren, der ab 2025 erneut wieder durchgeführt werden soll. Was würden Sie sagen, warum bringt das etwas, wenn ich diesen Lehrgang absolviere? Von Ihrer Warte aus natürlich.
Ja, das muss jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer natürlich für sich selbst spüren. Es ist auf der einen Seite eine Selbsterfahrung, einmal in dieser Gruppe über eine Zeit zusammen zu sein, sich mit kulturellen Inhalten, kulturellen Werten zu beschäftigen, mit religiösen Ritualen und Anschauungen, die nicht die eigenen sind, die zunächst fremd sind. Also das Fremde auch erstmal als solches zu akzeptieren, und aber kennenzulernen, verstehen zu lernen, das ist eine tiefe Erfahrung, die mein eigenes Menschsein prägt und mich reifen lässt. Das Zweite ist natürlich, viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen ja aus unterschiedlichen Berufen, Psychotherapeuten, Ärzte, vielleicht auch Juristen, vielleicht auch Priester oder Pfarrer. oder auch, was weiß ich, Bankangestellte, die es mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun haben. Und je mehr ich weiß, je mehr ich die Motive, wir sprachen es vorhin schon an, anderer in ihrem Hintergrund kenne, umso besser für meine Fähigkeit, mit anderen empathisch umzugehen. Oder kurz ausgedrückt, Wissen kann, wenn es richtig gestaltet wird, die Empathie fördern. Und das ist eine Haltung, die wir brauchen im interkulturellen Zusammenleben.
Michael Vollbrück, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.